Bist du vorbereitet?
Ja. Im weitesten Sinne könnte man das so sagen. Ich muss noch mal kurz meine Brille holen.
Wir machen Audio, da brauchst du keine Brille.
Boah, ich habe dich nicht gehört, weil die Waschmaschine so laut ist.
Wir machen Audio, da brauchst du keine Brille.
Doch, ich muss ja meine Aufzeichnung lesen können. Außerdem bringe ich dir dein Handy mit.
Was soll ich mit meinem Handy? Das klingelt dann nur während der Aufnahme.
Hast du liegen lassen. So. Nimmst du etwas schon auf, oder was?
Ja.
Aber guck mal, du hast gelernt. Ich kriege automatisch den guten Stuhl hier hingestellt.
Ja, natürlich bin ich lernfähig.
Nee, das ist meine Brille, du kriegst dein Handy.
Ja. Ich glaube, du musst deine Brille doch aufsetzen. Wenn du deine Brille nicht von meinem Handy unterscheiden kannst, dann brauchst du deine Brille.
Ja. Das hast du messerscharf erkannt. Guck mal, zufälligerweise steht auch direkt der Wäscheständer hinter uns mit Mikrofasertüchern, die ich jetzt benutzen kann, um meine Brille auch zu putzen.
Du bist leicht bekleidet. Gut, dass wir nur Audio machen, Antje.
Naja, ich komme
gerade aus der Dusche. Kommst.
Ich komme gerade aus der Dusche und du hast jetzt rumgedrängelt. Ich könnte auch noch vom Wäscheständer mir jetzt hier ein Kleid aussuchen.
Nein, mach mal. Lass uns mal anfangen. Es ist auch Mittag schon.
Ja.
Mittags kommst du aus der Dusche. Aber es ist Wochenende, wir dürfen das.
Es ist Wochenende, wir dürfen das. Und ich bin auch schon seit... Ich muss lügen, seit 7.30 Uhr wach. Also es ist
Warum?
Jetzt nicht so, wo ich nicht mehr schlafen konnte.
Am Wochenende konntest du nicht mehr schlafen? Nee. Hast du Sorgen?
Haben wir eigentlich jetzt Rückkopplung oder ist alles gut? Du hast gar nicht deine Kopfhörer auf. Weil du bist hier im Blindflug in der Audio.
Keine Rückkopplung. Alles ist gut.
Sind wir gut zu hören?
Ja.
Das ist schön. Ja, ich hatte bestimmt Gedanken, wie immer eigentlich.
Ja.
Jetzt wirst du doch nervös, ne?
Naja, also wenn ich die Kopfhörer aufhabe, dann gucke ich auch immer, ob der Pegel pegelt. Weil irgendwie will ich das dann wissen, obwohl es natürlich Blödsinn ist. Weil ob ich da gucke oder nicht.
Es pegelt. Es pegelt vor sich hin.
Ja.
Pegel ist eigentlich auch ein gutes Thema, Jens.
Wieso? Trinke ich zu viel?
Nee, ich habe unseren Innenminister angeschrieben, der auch unser Bauminister ist.
Der heißt Pegel.
Der heißt Pegel.
Das muss man den Leuten erklären.
Ja, genau.
Und auch übrigens Pegel. Unser Digitalminister, aber das nur nebenbei.
Ja, nur am Rande. Also der ist sozusagen all in one.
Ja.
Den habe ich angeschrieben und vielleicht wirkt auch subtil die Schlaflosigkeit, also kommt da auch die Schlaflosigkeit her, weil wir ja immer noch auf unsere Baugenehmigung warten. Und das, ob schon wir jetzt ja zwischenzeitlich alles vorgelegt haben, was unserer Meinung nach unserem Verständnis, dem Bauamt vorgelegt werden musste. Und jetzt muss amtsintern noch einiges passieren, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir...
Aber warte mal, jetzt bist du schon im Thema.
Ich bin schon voll
drin. Wir müssen erstmal Intro machen.
Ach so, ja,
stimmt. Wo sind unsere Intro-Vorlagen?
Das,
ich habe die vergessen. Ich hole das mal ganz kurz.
Du hast das Mikro angemacht und hast die bis nicht ganz...
Ich mach das jetzt nur mit dem Laptop einfach, ja?
Ja, ich glaube, das haben wir die letzten Male auch schon.
Auch bei Folge, wo sind wir jetzt? 49 oder so?
Ja, sind wir.
Bei der 50 müssten wir eigentlich irgendwie
feiern. Sind wir Folge... Ja, Folge 50 ist Weihnachten, die wollten wir ja im Haus feiern. Wir sind sowieso auch schon wieder zu spät.
Ja gut, das müssen wir zum Thema
Wir sind zu spät, mal wieder übrigens.
Aber nicht alles gleichzeitig.
Nee, es ist zu viel. Warte, es ist einfach zu viel.
Wir machen jetzt erstmal Intro.
Kein Wunder, dass ich früh aufwache, weil ich nicht so gut schlafen kann.
Moment, ich schlag das
mal auf. Die weitere Wahrheit ist, ich habe sehr gut geschlafen. Ich bin einfach gestern früh ins Bett gegangen. Aber das verrate ich Jens nicht, damit er sich Sorgen macht. Ja, ich bin total bereit.
Lass beginnen.
Ich darf anfangen. Intro und Outro Kernsanierung.
Mann, das ist doch nur die Überschrift, weil jeder Text braucht eine Überschrift.
Jens, das war das Einzige, was ich lesen will. Ich muss meine Brille aufsetzen. Ja. Siehst du, ich wusste doch, dass ich die Brille brauche, weil ich kann unser Intro auch nach 49 Folgen immer noch nicht auswendig, nur so halb.
Okay.
Ich war schon immer schlecht im Auswendiglernen.
Mhm.
Soll ich anfangen, Jens?
Ja, bitte.
Wirst du schon nervös neben mir?
Ja, ich werde nervös. Das habe ich mir alles anders vor.
Außerdem ist das Mikro auch voll auf mich gerichtet. Ich drehe es mal ein bisschen, weil
das
du sollst auch zu hören sein.
Auch ich soll zu hören.
So, unser Abenteuer ist nämlich neben Mikrofonaufnahmen die Sanierung eines alten Fachwerkhauses.
Wir haben keine Millionen auf dem Konto, aber gute Nerven.
Teile von uns haben gute Nerven.
Und auch nur manchmal.
Und wir sagen immer, wir sind vielleicht naiv, aber nicht blöd. Naja.
Also meistens nicht blöd.
Nein, nur manchmal halt. Hm. Und so viel ist schon mal sicher. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Fragen, Ihr wisst sie schon, sie hängen euch zum Hals raus und uns auch.
Wird sich der Lebenstraum in einen Albtraum verwandeln? Ob unsere Liebe das aushält?
Tja, Jens, das werden wir alles mal sehen.
Kernsanierung.
Ein Podcast zu Paarung und Nestbau.
Mit Antje.
Und Jens.
Tada. So jetzt kannst du weiter erzählen. Also,
ja.
Du hast
im Grunde habe ich doch schon alles vor dem Intro erzählt.
Du hast eine Mail geschrieben an Herrn Pegel, unseren Bauminister.
Heißt der Pegel, Jan?
Ja, der heißt Pegel.
Nicht, dass ich jetzt hier, und der heißt Kegel oder so. Nee, es war Pegel. Okay.
Nein, ja. Ja, also wir sind so ein bisschen mit unserem Latein am Ende. Soll ich mal ein paar Details erzählen?
Ja, nee, vielleicht kann ich vorab noch sagen, also ich hatte jetzt gar nicht mit der Intention an den Minister geschrieben, dass da jetzt irgendwie was entsteht, weil diese Hoffnung habe ich schon fast ein bisschen aufgegeben. Also ich bin kurz vor Resignation. Es ist mehr so, dass ich aus dieser Resignation habe ich gedacht, es ist ein letztes Aufbäumen, ein letztes Mann, das kann doch eigentlich alles gar nicht wahr sein und habe mehr sowas geschrieben, um ihn teilhaben zu lassen als Bürgerin dieses Landes, die Lust hat, was zu bewegen und die auch gerne irgendwie hier lebt und die gerne auch ja sich
was
hier
verändern will.
Ja, und dass es aber auch gleichzeitig Heimat ist tatsächlich. Mhm. Und irgendwie ist es schwierig und es ging auch nicht darum, irgendwie irgendjemandem Schuld zuzuweisen oder also ne, auch bei uns selbst, also weder wir sind schuld noch die anderen, sondern einfach irgendwie zu schauen, was können denn tragfähige, konstruktive Lösungen sein. Nicht nur für uns, wir sind ja nur ein Indikator. Unser Fall ist ja kein Einzelfall. Es zieht sich ja durch wie so ein roter Faden.
Ja, ich habe schon das Gefühl, unser Fall ist besonders schwierig, aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht sagen andere, nö, ihr seid voll im grünen Bereich mit euren
Problemen. Also ja, wir wissen von mehreren Bauvorhaben, die Ähnliches berichten, Jens.
Zumindest sind wir kein Einzelfall in Hinsicht auf die ganze, auf die Grundproblematik. Ne? Also wie Behörden einfach damit umgehen, wenn was verändert werden soll und wie das eigentlich verschleppt wird. Ne? Das ist tatsächlich ein Problem. Und ich finde, es macht mir auch zunehmend Probleme, gerade als Demokrat, weil ich ja wirklich mit tiefster Überzeugung unser politisches, demokratisches System verteidige.
Du kennst es ja auch anders.
Ne? Und ich kenne es ja auch anders, bin ja aus der DDR. Und zugleich aber immer wieder erlebe, wie das System sich selber ad absurdum führt durch den Alltag, wie er in Behörden stattfindet und wie er Veränderung erschwert.
Jetzt muss ich mal nachfragen, also ein bisschen ketzerisch an dieser Stelle, weil ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch unabhängig ist von einer Demokratie oder von einem Sozialismus oder von irgendwas, war das in der DDR auch nicht so, dass es sich auch irgendwie gegenseitig aufgehalten und blockiert hat?
Also in der DDR war es insofern schlimmer, weil man wenig Möglichkeiten hatte, sich gegen Behördenwillkür zu wehren. Also das, was wir jetzt gerade so machen, wäre in der DDR schon schwierig geworden. Irgendwie, ja. Aber es ist vielleicht auch ein deutsches Problem. Also ja. Vielleicht ist Deutschland Ost und Deutschland West da gar nicht so verschieden gewesen, weil wir alle so in der Tradition stehen, die noch aus der Kaiserzeit rührt. Also wie eine deutsche Behörde arbeitet und dass die quasi im Grunde über dem Bürger steht. Und ich finde, das tut sie ja heute nicht mehr. Das meine ich auch mit Demokratie. Also mein Verständnis von einer Behörde, ich sage jetzt mal von einer Baubehörde, ist eben, dass die mir helfen soll, als Bürger rechtssicher zu bauen und dass sie mir den Weg ebnen soll, wie ich schnell Dinge positiv verändern kann. Nicht nur für mich, es ist ja jetzt nicht nur mein Haus oder unser Haus, sondern wir wollen ja da auch was für die Öffentlichkeit machen. Also, dass sich was bewegt vor Ort, so für alle, ne? Auch
jetzt
in so einem Ortsbild und so weiter. Und das kann man natürlich sagen, das ist naiv, aber nee, ich meine das ganz ernst. Ich finde
naiv,
das nicht,
aber nicht blöd.
Ja, ich finde das eben nicht naiv. Ich finde, das ist die Anforderung, die ich heute an eine Behörde stelle. Ja? Also Bürgernähe, Transparenz, Aktivität. Ja?
Aber sowas. Jens, ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, als ich eine junge Frau war oder vielleicht sogar noch Schülerin und ich eigentlich mich noch nicht so sehr interessiert habe für Politik und die ganzen bürokratischen Zusammenhänge und wie unsere Gesellschaft so funktioniert. Also ich habe mich schon interessiert, nur auf andere Art und Weise. Da bin ich der Meinung, dass auch schon, dass ich aufgeschnappt habe am Rande, dass es so Diskussionen gab. Dienstleistungswüste Deutschland war, glaube ich, der Begriff, der damals aufkam. Und ich hätte somit das Gefühl, dass dieses Problem schon sehr viel länger besteht. Und ich würde es auch so sehen wie du, Jens, dass es schon sehr viel länger und sehr viel tiefer in uns drin sitzt. Und ich frage mich tatsächlich, kommt es von der Kaiserzeit oder kommt es von noch früher? Also wie war das zum Beispiel zu Goethes Zeiten? Da gibt es hier, oder Schiller, der schreibt irgendwie zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts und schreibt die Räuber und regt sich auch schon über solche Verhalten und Strukturen auf. Upsi, jetzt habe ich den Mülleimer getreten. Also regt sich auch schon über solche Strukturen auf. Und ist es was, ist es vielleicht auch doch was Urmenschliches? Und gleichzeitig werden wir dann den Blick weiten und in andere Länder schauen, weil ich würde auch sagen, in Deutschland ist es besonders interessant. Was haben andere Länder und Gesellschaften, was machen die anders oder was ist deren Haltung? Weil ich glaube, die Kernproblematik haben die auch.
Jetzt machen wir nicht so viele Fässer auf, also kann doch, man ja gar nicht man, nach ja, mit doch. Den Gedanken. Also mal zur Vergangenheit, also Goethe-Zeit, ja. Mhm. Da war alles auf jeden Fall viel beschissener. Goethe war übrigens auch ein lausiger Minister.
Ja. Ach, war er?
Ja, ja. Aber
für was denn bauen?
Nee, warte mal, für was war er eigentlich Minister? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Dichtkunst?
Also nee, war er nicht. Nee, müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Aber ich weiß,
wir
ich
habe das mal... Wir können jetzt Chatty befragen.
Ja, frag mal ChatGPT, für was war Goethe eigentlich Minister? Ich weiß nur, dass er keinen guten Ruf hatte. Das habe ich mal gelesen. Frag doch mal ChatGPT, wofür Goethe Minister war. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Warte, ich tippe und...
Du kannst eine Spracheingabe machen.
Ich weiß, aber ich wollte das jetzt, während du weitererzählst, unauffällig. Und dann wollte ich mich mit dem Wissen von ChatGPT selber brüsten und wollte sagen, er war Minister für...
Er war jedenfalls nicht Kulturminister oder sowas.
Er war Mitglied des Geheimen Konziliums, Regierungsrat und war zuständig für Finanzen, Berg- und Hüttenwesen, insbesondere der Ilmenauer und Silberbergbau.
Na, das ist nicht ganz falsch. Er hat sich mit Geologie beschäftigt und hat Steine gesammelt. Fachdingen hat er Ahnung.
Ich hatte, weil ich beim Bauministerium war, habe ich gedacht, Hüttenwesen, da sind Berghütten mit gemeint. Aber es ist mehr so Hütte im Sinne von...
Erzabbau.
Ja, danke. Berg- und Hüttenwesen.
Ach so, du hast jetzt gedacht, so,
Alpiner Verein.
Es werden so kleine Hütten gebaut.
Ja, genau. Er kümmert sich um was, weil er ist doch
also auch keine viel, großen Häuser, aber kleine Hütten.
Er ist doch auch viel wandern gegangen. Darum habe ich gedacht, er kümmert sich um so Wanderwege, Jakobsweg und sowas alles. Berg- und Hüttenwesen ist doch klar. Straßen- und Wegebau hat er auch. Landwirtschaft und Forstwesen, Militärangelegenheiten und später auch Universität, Theater und Kunst. Also eigentlich hat er alles gemacht,
ja,
außer Frauen.
Er war ja auch ein Universalgelehrter, aber ich würde
Frauen hat er mehr im Privatbereich.
Ja, bespaßt.
Bespaßt, ja.
Also ich würde bezweifeln, dass er so ein Militärexperte war oder auch von Straßenbau so viel verstanden hat. Würde ich jetzt einfach mal bezweifeln.
Ach, guck mal,
aber
hier.
Ich wollte jetzt auch was ganz anderes
hinaus. Ich will noch eine Sache einflechten, weil das ist hier ein Funfact von ChatGPT.
Ja.
Der administrative Stress war so groß, also auch schon damals, dass Goethe irgendwann Reis ausgenommen hat und sein berühmter Italienaufenthalt war praktisch ein Burnout-Urlaub.
Siehst du?
Es war damals. Also schon damals waren wir am Arsch.
Aber, okay. aber worauf ich hinaus wollte ist, damals hatte ja jeder Fürst und Deutschland war voll mit kleinen Fürstentümern, Grafschaften und so einem Scheiß.
Jeder
hat seine eigenen
Fürst.
Gesetze gemacht, hatte seine eigenen Behörden und es war die totale Willkür. Und weil du ja zum Beispiel Schiller erwähnt hast mit den Räubern, das war ja sein erstes Stück, ne? Dafür hat er die Todesstrafe bekommen.
Upsi, so, in seinem also, Fürstentum.
Ja, ich finde das schon geil, wenn du für dein Debütwerk erstmal die Todesstrafe bekommst. Eine höhere Ehrung kann man nicht bekommen, da ist der Bambi gar nichts dagegen.
Willst du auch gerne Todesstrafe bekommen,
nein, aber es wurde also weltberühmt sofort dieses Werk durch dieses Urteil, ne? So, ja.
Schön.
Das ist der Streisand-Effekt, ne? Sagt dir was, ne?
Nein, kennst der du? Sagt mir nichts. Was ist der? Ich kenne nur Barbara Streisand. Streisand hat die auch die Todesstrafe
daher kommt
bekommen.
Es. Barbara Streisand wollte mal irgendwelche Äußerungen über sie verbieten. Ich weiß das nicht im Detail. Und dann wurde es erst berühmt, was da gesagt wurde gegen sie. Das nennt man den Streisand-Effekt. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen jungen Dichter mit der Todesstrafe belegst für sein Erstlingswerk, dann wird das Erstlingswerk erst so richtig berühmt.
So. Das ist auch so was Urmenschliches, dass man sich immer an dem ergötzt, wo sozusagen was Negatives ist, statt sich an dem Guten zu erfreuen. Also richten wir immer den Blick, die Aufmerksamkeit immer aufs Schlechte, Negative, weiß ich auch nicht was, ist doch auch schon scheiße.
Na gut, also ich wollte aber meine Gedanken aus.
Ja, führ mal weiter aus. Ja, unbedingt.
So, und das war also für die Menschen eigentlich eine Katastrophe, dass du quasi, wenn jetzt die Landesgrenze zwischen zwei Dörfern ist, ne, und du bist von einem Dorf zum anderen, dann hattest du da andere Gesetze, was ja auch bedeutet, vielleicht andere Münzen, andere Maßregelungen, andere Voraussetzungen, wie man Häuser bauen konnte, eine andere Währung und so weiter und so fort.
Wissen wir auch noch aus unserer Hauszeit, weil 1797 waren wir hier Schwedisch-Pommern und es galten noch die schwedischen Ruten beim Vermessen.
Genau, da wurden Ruten vermessen.
Einmal über die Peene rüber war ein ganz anderes Land.
Genau.
Nämlich Preußen.
Preußen, ja. Okay, und das ist also ein großer Nachteil gewesen in der Zeit, der völlig irre war. Also der Behördenwahnsinn war eigentlich viel größer. Es gab aber einen Vorteil, die Aufklärung konnte sich entwickeln.
Warum?
Weil Schiller von einem Land ins nächste fliehen konnte und da einfach weitermachen. Er ist ja dann nach Weimar geflohen. Mhm. Aus Stuttgart, glaube ich, nach Weimar und konnte dann da, er wurde ja dann in Jena auch sogar Professor, also er konnte im Land Weimar einfach weitermachen.
Und der Weimarer Fürst hat sich auch gebrüstet, dass er den
er hat den hofiert, der woanders die Todesstrafe hat, sozusagen. Mhm. Das war ein Vorteil in der philosophischen Entwicklung der deutschen Länder im Vergleich zu zentral gesteuerten Ländern wie Frankreich. Da die Todesstrafe bekommen hast, dann hast du die in ganz Frankreich gehabt. Da konntest du nur noch aus Frankreich fliehen. Und hier war es so, durch diese viele Kleinstaaterei, ja mein Gott, dann konntest du halt dieses eine Land nicht mehr betreten. Ist jetzt schlecht, wenn deine Mutter da gewohnt hat, ne? Dann konntest du die nicht mehr besuchen.
Das ist wie, wenn man dann in Lötz wohnte, da die Todesstrafe kassiert hat. Also wir wissen ja zum Beispiel, Shakespeare war ja auch hier.
Ja, und dann bist du halt nach Sophienhof geflohen. Und einmal rüber über die Peene und dann war gut.
Über die Peene, da war Ruhe.
Ja.
Ruhe im Karton, da warst du in Sicherheit.
Genau.
Und dann konntest du dich jeden Sonntag heimlich zu deiner Mutter reinschleichen,
zum Kaffee trinken. Ja, Schutz der Dunkelheit wieder raus.
Du musstest nur schnell wieder abhauen.
Aber jetzt sind wir ganz schön weit abgeschweift.
Ja, ich wollte wissen, also genau, wo kommt das her? Also und wieso ist das ausgerechnet in Deutschland so mit dieser Bürokratie, mit diesem Wahnsinn?
Ja, pass auf, da frage ich jetzt mal Perplexity.
Okay, du fragst.
Wir sind hier heute wieder voll digital.
Wir sind wie die kleinen Fürstentümer. Ich mache ChatGPT, du Perplexity und wir trumpfen uns hier gegenseitig auf.
Ja, pass auf, ich stelle meine Frage so. Stimmt es, dass Deutschland sehr viel mehr bürokratisch ist als andere Länder? Und woran kann man das festmachen?
Und wieso ist das so?
So, das bin ich ja mal gespannt.
Bin was Perplexity das so. Du musst es auch noch abschicken, Jens.
Ach so,
du musst auch deine Brille aufsetzen.
Ich muss meine Nahbrille aufsetzen. So, jetzt pass auf. Deutschland gilt tatsächlich als ein Land mit besonders ausgeprägter Bürokratie, viel stärker empfunden als in vielen anderen Ländern. Ha! Siehst du? Dies kann man an mehreren Aspekten festmachen. Jetzt kommen die Aspekte. Deutschland hat eine sehr hohe Regelungsdichte und eine Vielzahl von Vorschriften, die Bürger und Unternehmen im Alltag komplex belasten, etwa im Steuerrecht, bei Sozialleistungen oder Unternehmensgründung. Mehr als 60 konkrete Vorschriften sorgen allein für bürokratische Hindernisse im Unternehmensalltag. Im Vergleich zu Ländern wie Dänemark, Schweden oder Estland, die in Sachen Digitalisierung und Verwaltungsvereinfachung deutlich fortgeschrittener sind, steht Deutschland bei der digitalen Abwicklung von Behördenprozessen erst im Mittelfeld und hinkt hinterher. Dazu will ich nachher auch noch was sagen. Ursachen sind vor allem das föderale System mit Bund, Ländern und Kommunen. Das ist nämlich ein bisschen eine Fortsetzung von dem, worüber wir eben geredet
nicht
haben.
Nicht Vorschriften, sondern Fortschriften. Du hattest dich eben einmal verlesen, das wirst du rausschneiden. Hm. Aber ich fand das Wort Fortschriften gut, weil wir schreiben unsere Geschichte einfach immer nur fort.
Genau.
In Vorschriften.
Ja, das führt zu Doppelstrukturen, Kompetenzstreitigkeiten und Abstimmungsproblemen. Zudem führt die deutsche Kultur der Einzelfallgerechtigkeit dazu, dass alles bis ins kleinste Detail geregelt werden muss, was zu einem Regelungswust führt. Die Bürokratie wird weiter verstärkt durch politische Entscheidungsprozesse, die immer neue Vorschriften schaffen, ohne alte abzubauen, sowie durch veraltete Verwaltungsstrukturen und langsame Digitalisierung. Die vielen Behörden arbeiten oft parallel und sind schlecht vernetzt, was zu redundanten Prozessen und ineffizienter Verwaltung führt.
Und da
genau das
wir,
haben wir
da
auch erlebt.
Da stecken wir gerade drin, ne?
Genau, es geht noch,
wir
es
sind
geht
der,
noch weiter.
Ja, es geht noch weiter, aber da können wir vielleicht aussteigen, weil
das
wir
ist
sind
unser
die Vernetzungs-,
Problem.
Wir sind der Knotenpunkt gerade. Hm. Und das ist auch so einer der Kernpunkte momentan, warum wir immer noch auf die Genehmigung warten. Weil, wenn wir nichts tun würden, dann würden die Behördenstellen untereinander sich pingpongmäßig hin und her die Verantwortung zuschieben.
Und nichts würde sich bewegen. Und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, an dem wir jetzt festhängen.
Ja.
Das ist gerade jetzt unser aktuelles Problem. Und wenn ihr das hört, man mag es kaum glauben. Also, ich versuche es einfach zu erklären, obwohl es komplex ist, ja? Bevor wir unser Haus gekauft haben, gehörte das jemandem, der sich jahrzehntelang nicht gekümmert hat. In dieser Zeit ist einmal die Straße an unserem Haus erneuert worden und dabei wurde die Treppe und das Geländer einfach weggerissen, obwohl es genau genommen unter Denkmalschutz stand. Es ist angeblich eingelagert worden, hat sich aber bis heute nie aufgefunden. Also ist einfach verschollen, ist weg. Ja? Na gut, das ist wie es ist. Aber die Stadt sagte dann zu uns, wir hätten kein Recht, da einfach wieder eine Treppe hinzumachen, weil das städtischer Grund ist.
Und das stimmt auch ein bisschen, denn es gibt keinen formalen Bestandsschutz. Das hört man immer wieder. Es ist aber ein bisschen eine Legende. Und ich hatte einen sehr lieben Freund, der sich auch tiefer da reingearbeitet hat und gesagt hat, nee, rein formal, es gilt kein Bestandsschutz. Allerdings, was dann zu unseren Gunsten ausgefallen ist, ist die Tatsache, dass diese Treppe, die weggenommen wurde, rein formal nicht ganz korrekt weggenommen wurde. Sie wurde weggenommen.
Sie wurde
also
einfach weggenommen. Also man kann auch sagen, wäre die Treppe noch da, würde das ganze Problem, von dem ich jetzt berichte, nicht existieren, weil es würde niemand hinterfragen. Jetzt ist die Treppe aber nicht da und wir brauchen eine Treppe, sonst kommt man nicht ins Haus, weil die Tür ein Stück höher liegt, was sich auch nicht verändern lässt aus Denkmalschutzgründen und salopp gesagt würde das Haus auch scheiße aussehen und den ganzen Flur verändern und so weiter. Also das geht nicht. Die Treppe muss wieder hin. So.
Und da sind wir uns auch alle einig.
Da sind wir uns auch alle einig, ja, ja.
Alles gut.
Ja, ja.
Also das, ne, da geht es jetzt auch wieder, Stichwort keine Schuldzuweisung, gar nicht, überhaupt nicht.
Jetzt haben wir mit der Stadt geregelt, mit einer sehr zugewandten, tollen Sachbearbeiterin, dass wir das lösen über eine Baulast. Eine Baulast bedeutet, dass die Stadt sagt, na okay, ihr müsst ja in euer Haus kommen. Es ist zwar unser Grundstück, die Straße, aber ihr müsst ja in euer Haus kommen. Also baut da die Treppe hin. Es wird im Grundbuch so reingeschrieben. Es bleibt aber unser Grund und Boden. So, soweit. Ja, also eigentlich ein recht einfacher, praktikabler Lösung.
Wir dürfen das nutzen
machen.
Und es sind auch alle hier, weil da hängt ja auch sowas dran mit Gehwegbreite und so. Das ist alles geklärt. Das ist alles machbar. Das wurde alles entschieden zu unseren Gunsten.
Ja, aber jetzt
wunderbar.
Geht die Bürokratie schon so ein bisschen los. Ja, also, es musste eine Zeichnung angefertigt werden und ein Antrag gestellt werden. Dieser Antrag ging durch den Bauausschuss und den Hauptausschuss in der Stadt und alles wurde genehmigt. Okay.
Das ja auch, muss ja auch,
ist ja auch in Ordnung. Ja? Also die Stadt muss ja auch sagen, ja, es ist okay, wie ihr das jetzt so gemacht habt. Ne?
Ja, da fängt es mit der Rechtssicherheit an.
Genau.
Weil wenn was passiert und es entspricht nicht den Vorschriften, dann...
Ja, so, jetzt könnte man sagen, damit ist die Sache erledigt. Aber so ist es nicht. Denn mit diesen Genehmigungen können wir jetzt den Antrag stellen beim Bauamt. Das haben wir gemacht.
Dass wir
diese Baulast eintragen lassen ins Grundbuch. Ja.
Weil wiederum der Mensch, der unser Baugenehmigungsverfahren bearbeitet, sagt, er kann die Baugenehmigung nicht erteilen, ohne dass diese Baulast eingetragen ist.
Diesen Antrag mussten wir in fünffacher Ausfertigung stellen und digital. Wir haben das also digital abgegeben und wir haben die Grundbuchauszüge abgegeben von uns und von der Stadt. Der Witz ist, der Grundbuchauszug der Stadt ist 90 Seiten lang. Der komplette Grundbuchauszug muss also in fünffacher Ausfertigung bei der Baubehörde abgegeben haben, die den sowieso schon hat und eigentlich würde digital auch reichen. Aber nein, also
es muss da
ist
jetzt, ausgedruckt
also die fünffache, also das ist also im Grunde ein Aktenordner voll
einseitig
nur damit.
Kopiert oder dürfen wir immerhin zweiseitig?
Nein, wir haben doppelseitig kopiert aus Umweltschutzgründen immerhin.
45 ja. Mal, wie viel? Fünf.
Ja.
225
Blätter, nur dafür, dass sie irgendwo abgelegt werden und ab jetzt verschimmeln. Ja, so, okay.
Ja.
Gut. Also auch darüber könnte man jetzt noch schmunzeln. Jetzt ist aber Folgendes. Wir warten schon seit über einem Monat darauf, dass unser Sachbearbeiter alles, was wir in den letzten Monaten eingereicht haben.
Nee, wir warten schon noch viel länger.
Wir warten schon seit über einem Jahr.
Insgesamt über einem Jahr. Und ich weiß noch, wir haben, als das Protokoll der Vermessung verlesen wurde, das können wir jetzt an unserer Podcast-Folgen nachvollziehen, ich glaube im Juli der Fall war oder August, ich weiß es nicht. In dem Kontext hatten wir noch mal explizit persönlich nachgehakt und hatten darum gebeten, dass wir zeitnah eine Rückmeldung bitte bekommen, ob noch irgendetwas fehlt. Sozusagen proaktiv hatten wir uns.
Ach so, ja, das habe ich schon vor Monaten gemacht.
Ja, das
Wir haben gebeten, dass proaktiv uns gesagt wird, wenn noch etwas fehlt. Und darauf haben wir nie Antworten bekommen.
Es wurde also sehr höflich geantwortet, dass sich da
mündlich
wird.
Nach Telefonaten, aber schriftlich.
Schriftlich haben wir nie was erhalten und wir wissen also bis heute nicht,
ob
alles da ist oder nicht. Und die leise Befürchtung ist, aufgrund der Erfahrungen, die wir gesammelt haben in der Vergangenheit, dass es gibt ja immer diese 3-Monatsfrist, in der das Amt dann zu reagieren hat. Und diese 3-Monatsfrist wird auch immer gewahrt und eingehalten. Also rein formal ist wieder alles gut. Aber dann erfahren wir haben im August oder so nachgefragt, erfahren halt erst 3 Monate später, da fehlt noch was. Und dann fängt wieder eine Frist an zu laufen. Und so verschleppt sich das halt immer.
Gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs von Antje. Ich versuche jetzt nochmal zur Kerngeschichte.
Ja.
Ich versuche einfach eine Geschichte zu erzählen.
Ja, ich weiß. Und
würde
ich
gerne im Kern erstmal
erzählen. Und ich will sie aber, daran sieht man ja schon, wie komplex es ist, weil es immer noch so Seitenstränge gibt, so parallel. Und warum es sich auch so lange hinzieht.
Ja, na gut. Also, jedenfalls war in diesem Antrag stand drin, dass ich also dieses digitale und diese fünffache schriftliche Ausfertigung zu schicken habe an unseren Sachbearbeiter. Gleichzeitig aber auch noch 2 weitere Mitarbeiter, also es ist eine Frau und ein Mann, informieren muss darüber, dass wir jetzt diese Baulast haben und denen das digital auch schicken muss. Das habe ich auch gemacht. Dann habe ich 14 Tage später unseren Sachbearbeiter angerufen. Der hat gesagt, er hat von denen wo wir das mit der Baulast melden mussten, noch keine Rückmeldung. Dann habe ich da die Mitarbeiterin angerufen und dann hat sie gesagt, ja, ich habe ja von Ihnen die schriftlichen Ausführungen noch nicht bekommen, ich habe das nur digital. Dann habe ich gesagt, Moment, ich habe das doch aber unserem Sachbearbeiter geschickt. Dann sagt sie zu mir, nee, das hätten Sie ja mir schicken müssen. Dann habe ich gesagt, das war für mich im Antrag nicht ersichtlich, aber sehe ich das falsch oder sitzen Sie nicht im selben Haus? Da sagte sie, ja, wir sitzen im selben Haus. Dann habe ich gesagt, gibt es bei Ihnen denn nicht so etwas wie eine Hauspost? Dann hat sie gesagt, Moment, jetzt mal langsam. Wann haben Sie das dann geschickt? Dann habe ich gesagt, vor 14 Tagen. Da hat sie gesagt, na, dann ist das noch nicht bei mir. Dann habe ich gesagt, wieso? Die Post dauert 1 bis 2 Tage von Lötz zu Ihnen in die Behörde. Dann hat sie gesagt, da täuschen Sie sich. Die Post geht erst nach Greifswald ins Landratsamt. Von da geht sie nach Pasewalk in die nächste Behörde. Und dann kommt sie bei uns in Anklam an. Und das In-House, das bedeutet, das überschreitet 14 Tage. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, weil ich war so klug und habe Ihnen das sofort an die Postadresse in Anklam geschickt, damit genau das nicht passiert. Da hat sie gesagt, das ist egal. Dachte, das kann nicht wahr sein. Habe ich gesagt, gut, aber ich habe ja mit dem Sachbearbeiter schon geredet. Er hat das doch schon auf seinem Tisch. Wären Sie so freundlich, würden Sie im Haus in die andere Etage gehen zu dem Sachbearbeiter und unsere Unterlagen zu sich auf den Schreibtisch holen, dann haben Sie sie sofort. Dann war ein Moment Stille am anderen Apparat. Dann hat sie gesagt, das ist schon ungewöhnlich, aber ich würde das ausnahmsweise mal tun.
Weil da könnte ja, ich ergänze, Punkt, 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 da könnte ja jeder kommen und dann wäre ich ja täglich mehrmals unterwegs im Haus.
Also offensichtlich eine Post im Haus gibt es nicht. Oder unser Sachbearbeiter hat noch gar nicht in die Post reingeguckt und konnte die nicht weitergeben, wie auch immer.
Wissen wir alles.
So, also jedenfalls, das hat sie dann gemacht. Dann habe ich wieder wochenlang nichts gehört. Dann habe ich unseren Sachbearbeiter wieder angerufen nach 2-3 Wochen, habe gesagt, wie ist es denn jetzt? Haben Sie jetzt von der anderen Mitarbeiterin diese Zuarbeiten? Hat er gesagt, nö. Dann habe ich gesagt, aber wie geht's denn jetzt weiter? Moment Stille am anderen Ende der Leitung. Dann hat er gesagt, ich werde mich sehr zeitnah mit Ihrem Problem beschäftigen. Da habe ich gesagt, das ist jetzt etwas vage, aber ich verstehe Sie schon richtig. Beenden können Sie unseren Vorgang ja nur, wenn Sie von der anderen Mitarbeiterin die Zuarbeit haben. Ja, das ist richtig. Gut, habe ich gesagt, dann werde ich jetzt bei der anderen Mitarbeiterin mal anrufen und fragen, wie weit sie mit der Zuarbeit ist. Dann rief ich die andere Mitarbeiterin wieder an und dann sagte sie, ich werde mich zeitnah mit Ihrem Problem beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, aber Sie haben doch die Unterlagen vor circa 14 Tagen oder 3 Wochen schon rübergeholt. Der Antrag ist vollständig. Sie müssen eigentlich nur einmal okay Ihren Namen und einen Stempel runtersetzen und dann ist das erledigt. Da hat sie gesagt, es ist nicht ganz so einfach, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Es ist schon alles ein bisschen schwieriger, meine Arbeit hier. Aber ich habe einen vollen Schreibtisch, so schnell schaffe ich das nicht. Dann habe ich zurückgefragt, können Sie mir denn einen Zeithorizont sagen, bis wann Sie das schaffen? Und ich habe gedacht, jetzt sagt sie mir vielleicht in 14 Tagen oder wie auch immer. Dann ist wieder ein Moment Stille am anderen Ende der Leitung, dann sagt sie, nein. Und ich sage, wie jetzt? Sie können mir nicht sagen, bis wann Sie das bearbeitet haben? Und sie, nein. Und ich, aber das kann doch nicht sein, also weil der andere Sachbearbeiter, der braucht Ihre Zuarbeit, alles hängt für uns jetzt sozusagen daran und es ist für uns wirklich existenziell, dass Sie ihm diese Zuarbeit liefern. Wieder einen Moment Stille und dann sagt sie, ich werde Ihnen jetzt mal was sagen, ja. Ich glaube ja, Sie brauchen das gar nicht. Und ich, wie meinen Sie das jetzt? Und dann sagt sie, ich verstehe nicht, wozu der Sachbearbeiter meine Zuarbeit will. Weil dafür, dass Sie die Baugenehmigung bekommen, brauchen Sie die Baulast nicht. Also Sie haben den Antrag gestellt, das kann jetzt hier alles in Ruhe eingetragen werden, aber nach meiner Meinung brauchen Sie das gar nicht dafür, dass Sie die Genehmigung für Ihr Bauvorhaben bekommen. Da habe ich dann gesagt, können Sie das innerhalb des Hauses mit Ihrem Kollegen klären? Da sagt sie, das ist nicht meine Aufgabe. Jetzt standen wir da. Wir haben also über unseren Köpfen zwei Sachbearbeiter, die sich über eine kleine, entschuldige, dass ich so sage, eine kleine Pillepalle-Scheiße streiten, die wirklich im Grunde ja geklärt ist. Sie muss nur irgendwo eingetragen mit einem Haken versehen werden. Auf einer der Akten muss ein Haken in ein Kästchen. Aber wenn das nicht passiert, können wir nicht anfangen zu bauen. Wir haben Fördermittelgeber, die uns in hohe sechsstellige Beträge geben, die aber gerne wollen, dass wir in diesem Haushaltsjahr anfangen. Wir wollen anfangen, die Stadt Lötz will anfangen, die Handwerker wollen anfangen. Alle wollen anfangen.
Es sind ja öffentliche Gelder.
Es sind öffentliche Gelder, ja. Mhm. Und alles geht nicht, weil da zwei verschiedene Meinungen haben und ein Haken fehlt.
Und sie haben gar keinen Zeitdruck, weil sie kriegen regelmäßig und mit großer Sicherheit ihr Gehalt ausgezahlt.
Ja.
Und sind auch unterbesetzt, das ist gar keine Frage, ne? Also es ist einfach auch zu viel Arbeit für zu wenig Menschen. Aber am Ende ist es so, wir sind halt keine großen Bauinvestoren, wir sind keine Millionäre und wir zahlen seit mehreren Monaten Bereitstellungszinsen und werden vielleicht auch, da können wir noch mal gucken, ob es eine gewisse Kulanz gibt, aber werden auch Strafzinsen zahlen on top, weil wir die Gelder, die wir aus öffentlicher Hand erhalten,
nicht
abrufen können und uns unterstellt wird per se, das ist ja auch noch das Lustige, dass wir mit dem staatlichen Geld arbeiten würden, in Anführungsstrichen. Also, dass wir das Geld bekommen und nicht zügig ausgeben und dann werden wir Zinsen dafür kassieren. Und diese genau. Zinsen werden uns in Rechnung gestellt werden.
Also das nochmal in Klarheit, ja. Also wir sind dankbar, dass wir diese Förderungen, diese staatlichen Förderungen bekommen, weil sonst könnten wir das nicht machen. Wir bekommen diese Förderung, weil wir ein altes Haus retten, das stadtbildprägend ist und weil wir da einen öffentlichen Ort draus machen. Das ist nicht nur für uns, ne? Das sind die Bedingungen. Aber wir werden demnächst Bereitstellungszinsen, also Strafzinsen bekommen. Ja, möglicherweise ab Januar. Jetzt schon Zinsen? Nee, warte mal, jetzt auch für diese Fördergelder.
Ja.
Das heißt, wir werden Strafzinsen zahlen, weil wir Fördergelder nicht abrufen, aber wir können sie nicht abrufen, weil wiederum staatliche Stellen verhindern, dass wir sie abrufen. Ja, das ist die Situation.
Und ich habe Neurodermitis ohne Ende. Was hatte ich seit dem Tod meiner Mutter nicht mehr?
Ja.
Ich hatte, als meine Mutter gestorben ist, hatte ich auch schlimme Neurodermitis-Schübe, weil das natürlich ein ganz tiefer emotionaler Angstschmerz irgendwie ist. Also eine ganz tiefe existenzielle Angst. Und diese gleiche tiefe existenzielle Angst rumort in mir. Ich spüre das, weil wir einfach so ohnmächtig sind. Wir können halt nichts tun. Und alle Beteiligten stehen ein bisschen da und zucken mit den Achseln und sagen, wir können ja nichts tun. Und sowas passiert insgesamt. Wir sind, wie gesagt, nur ein kleines Indiz dafür, für das, was gesamtgesellschaftlich passiert. Weil ich habe weiterhin das Gefühl, alle stehen momentan da, gucken sich die Weltenlage an, gucken sich den Rechtsruck an, gucken sich Kriege und Zerstörung und zunehmenden Hass und zunehmende Aggression und zunehmendes alles an, zucken mit den Schultern und sagen, ja, wir können ja nichts tun. Oder was können wir denn tun? Was können wir denn bewegen?
Also und was wir zumindest tun, ist, dass wir den Behördenleiter um Hilfe gebeten haben, der uns schon einmal sehr zugewandt geholfen hat, aber der jetzt im Moment erstmal schon 3 Tage lang nicht reagiert hat.
Ja.
Ich habe daraufhin in seinem Vorzimmer angerufen. Seine Mitarbeiterin war sehr zugewandt und freundlich und verständnisvoll, hat ihm das nochmal aufbereitet hingelegt. Ich habe gestern nachgefragt, bekam eine automatische Mail, bin erst am Montag wieder im Dienst. Also schauen wir mal, ob da was passiert. Du hast dem Bauminister geschrieben.
Ja, wir machen es alle wie Goethe und wandern nach Italien aus.
Ja,
da gibt es wenigstens
Burnout-Urlaub.
Da gibt es wenigstens Wein.
Und da gibt es auch günstig alte Häuser zu kaufen, die man aber sanieren muss.
Die man sanieren muss. Aber da gibt es die Mafia, da kann man dann Beziehungen spielen lassen.
Ja. Jens. So, also der immerhin hat die mit einer Mitarbeiterin des Bauministers reagiert, hat das aufgegriffen und hat das weitergeschickt oder hat das sogar oder hat es zumindest vor an wiederum eine Prüfbehörde geschickt. So, ja.
Wir wissen es alles nicht.
Unsere Bauaufsicht.
Und letztendlich, also wir wollen ja eigentlich einfach nur bauen dürfen und wir wollen das rechtssicher tun und ja, wir verstehen irgendwie alles und gleichzeitig verstehe ich auch nichts. Weil es einfach müde macht. Es macht müde, es macht kaputt und man darf sich vielleicht auch gar nicht wundern, warum dann irgendwelche Zahlen bei irgendwelchen Krankenkassen explodieren und alle irgendwie zusammenkrachen. Also Stichwort, ne, es ist ja so, dass alle Menschen, die in diesem Ding, in diesem Buß gefangen sind, fühlen sich ja nicht geil. Also weder ein Sachbearbeiter, dem wir andauernd auf den Freck gehen, der sich bedrängt fühlt und dann auch in eine Resignation, womöglich, ist eine These von mir, ist jetzt nur so, ne? Wenn ich mich sozusagen in die Situation des Sachbearbeiters reinfühle, dann hätte ich das Gefühl, wahrscheinlich habe ich so viel Druck von allen Seiten, dass ich im Grunde in so eine Art Schockstarre verfalle und gar nichts mehr tue, prokrastiniere ohne Ende.
Ja, dazu möchte ich auch noch mal was sagen. Ja. Also ich empfinde unseren Sachbearbeiter schon als problematisch. Aber er ist auch ein Mensch, der einfach seinen Job macht. Und ich gehe mal davon aus, dass er zumindest irgendwann mal angetreten ist, in dem Willen, diesen Job gut zu machen.
Wir haben das sogar mal gehört von einem Menschen, mit dem wir zu tun hatten, der sagt, er kennt den noch von früher und der war früher so nicht. Das heißt, er hat auch Erfahrung gesammelt, dieser Mensch.
Ja.
So wie wir ja auch Erfahrung sammeln.
Also mir geht es jetzt nicht darum, oder uns geht es jetzt auch nicht darum, diesen Sachbearbeiter zu verteufeln, sondern zu versuchen, das System zu verstehen. Also erstmal wollen wir natürlich für uns eine Lösung haben in erster Linie. Aber ich sage jetzt schon mal, ich werde mich damit nicht zufrieden geben, sondern in mir ist so ein Kohlhaas dann, ja. Ich möchte dieses System verändern. Ich bin nicht bereit hinzunehmen, dass Menschen nach uns in dieselbe Situation kommen wie wir, sondern ich erwarte, dass dieser Fall, den wir hier erleben und bei dem ich nicht ruhen werde, auch nicht, wenn die Sache gelöst ist, dass sich da was bewegt.
Jens, du wolltest gern auch die DDR verändern.
Ja, ist mir auch misslungen.
Ja.
Ja, gut.
Vielleicht solltest du das lieber ruhen lassen.
Nee. Ja. Also, weil ich finde, wir haben ja vorhin gesagt, ne? Also, wir sind doch vorhin hier bei dem, was wir bei, von Perplexity vorgelesen haben, ja. Ne? Auch darauf gekommen, also wie funktionieren Behördengänge? Ich glaube ja wirklich, also als wir damals, ich fange nochmal anders an, als wir damals das Gespräch hatten mit dem Behördenleiter, hat er auch gesagt, naja, wir haben auch einen Fachkräftemangel, es ist auch alles schwierig so, ne? Ich behaupte, die Behörde müsste gar keinen Fachkräftemangel haben, wenn sie sich anständig digitalisieren würde, wenn sie vernünftig mit KI arbeiten würde. Und das ist im Grunde, was ich auch anregen würde, dass man alle Prozesse mal überdenkt, ob sie noch zeitgemäß sind oder ob es Mittel gibt, wie man alles sehr vereinfacht, ja, und wie man auch damit den Mitarbeitern wieder das Leben leichter macht.
Ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, Jens.
Ach so, na toll.
Zufälligerweise sind ja Bauministerium...
Willst du damit sagen, ich bin naiv und blöd?
Ja, genau. Ja, ich ja auch. Bauministerium und Digitalisierungsministerium geben sich ja sozusagen die Hand.
Die Klinke in die Hand. Und das könnte auch zum Guten sein.
Es könnte zum Guten sein. Ja. Und ich stelle mir aber gerade so diese Diskussion vor. Wir können ja was mit KI machen. Und dann, ich werde so zynisch, ja, weil ich weiß ja selber, wie dann so Prozesse sind. Erinnerst du dich noch? Ich glaube, das war mal so ein Reel.
Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Wo der Beauftragte für Digitalisierung des Bundes die Präsentation mit einem Overhead-Projektor gehalten hat. Und das war noch vor Fake News, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es war noch echt, oder?
Ja, ja, ja.
Oder ist das gefaked gewesen?
Nein, es gab ja auch mal von Frau Merkel vor 10 Jahren oder 15 Jahren den berühmten Satz, das mit diesem Internet, das ist ja für uns alle noch neu.
Ja.
So. Und das war aber schon weit, nachdem AOL erfunden wurde. Ne?
Ja. Also ich meine, ich war so als Au-pair-Mädchen 1998, da hatte ich schon Internet und Mails und sowas alles. Mhm. Also das ist ja noch neu für uns.
Aber ich denke wirklich, also gerade weil ja auch so viel immer gejammert wird, die Ämter sind überlastet. Es gibt zu wenig Nachwuchs. Also es gibt ja auch eine große Angst vor KI, weil die Arbeitsplätze wegnimmt. Ne? Aber zum Beispiel in diesen Behörden, die wirklich, glaube ich, auch zu dünn ausgestattet sind, personell. Ja. Und wo die Mitarbeiter wirklich auch oft am Limit sind, das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Ich glaube, dass das so ist.
Mhm.
Ich glaube, wenn die Mitarbeiterin mir sagen kann, sie kann mir keinen Zeithorizont sagen, wann sie unseren kleinen Kack-Antrag bearbeitet, kann ich mir vorstellen, wie es auf ihrem Schreibtisch aussieht. Dann wäre das die natürliche Hilfe, wie man dieses Problem löst, dieser Mitarbeiterin wieder mehr Glück in ihrem Leben schenkt und uns allen mehr Zufriedenheit.
Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, aber das geht ja alles nicht so einfach mit den KIs, die existieren, dann würde ich ja ketzerisch sagen, schade, dass wir so lange an unserem Bildungssystem und Forschungssystem rumgespart haben, weil natürlich könnten wir jetzt, wenn wir tolle junge Kräfte, innovative Ideen und so weiter hätten, haben wir übrigens weiterhin auch noch in diesem Land, aber man könnte ja explizit für Behörden KIs entwickeln lassen, von staatlicher Hand für staatliche Hand, die ja auch Datenschutz und diesen ganzen Kikifax berücksichtigen. Geht aber nicht so gut, weil wir nicht so viele Fachkräfte haben, die so...
Haben wir aber, das ist der Witz, wir haben sie sogar hier, wir haben sie in unserem Netzwerk.
Haben wir sie?
Naja, man könnte ja mal jemanden wie Robert Zeidler fragen.
Könnte man ja machen.
Es gibt
tolle Menschen.
Um Greifswald herum, tolle Menschen, die in der Lage sind, solche komplexen Systeme zu vereinfachen,
entwickeln.
Zu digitalisieren, zu vereinfachen. Man muss sie fragen, man muss strategisch denken, nicht nur von heute auf morgen, sondern von heute auf übermorgen.
Ja, aber Politik ist nicht strategisch, Politik ist pure Emotion, total gefühlsgelagert und nicht konstruktiv, häufig. Sie verkauft sich konstruktiv. Und darum frage ich mich auch wirklich, ist eigentlich, jetzt wird es sehr ketzerisch, aber ist die Demokratie, was ist die gesteigerte, gute, gesunde Form von Demokratie? Weil so wie sie jetzt gerade gelebt wird, ist sie eigentlich mehr so eine Art Feigenblatt, finde ich. Die ist ganz schön ausgehöhlt, unsere
Demokratie. Die ist leider ganz schön ausgehöhlt. Und das spüren die Menschen ja auch. Ja. Und das macht ja so viele so unzufrieden auch damit. Ich finde, wir müssen, das muss geändert werden.
Ich werde so wütend zwischendurch. Wie gesagt, meine Haut spielt verrückt, nicht von ungefähr, wegen Angst und wegen Zorn. Und hinter dem Zorn liegt eigentlich immer die Angst. So ehrlich muss man sein. Könnt ihr mal drüber nachdenken, Leute. Hinter der Wut, hinter Aggression, da steckt immer Angst. Immer. Auch wenn man das nicht wahrhaben
will. Wäre das ein guter Titel, Angst und Zorn für diese Folge?
Wir haben einen schönen Alltagsschnipsel. Wir wollten eigentlich lustig sein. Ich muss jetzt gleich los zur Arbeit. Vielleicht können wir noch mal schnell einen Schwank ins Positive kippen.
Okay.
Weil wir werden jetzt die Demokratie, also die Schule der Demokratie werden wir jetzt nicht an dieser Stelle lösen. Aber wir haben was gelernt. Also du hast was gelernt.
Ja. Naja, wir können ja einfach mal in den Schnipsel
rein. Wir hören mal in diesen Alltagsschnipsel rein. Es ist jetzt ein totaler...
Das ist ein totaler Bruch.
Ein totaler Bruch.
Du hast überhaupt keinen Übergang geschafft.
Nee, muss man auch manchmal nicht. Manchmal muss man einfach zack, Ende aus, Mickey Maus, neues System. Das ist Mut, weißt du? Einfach nicht...
Zack, aus, Mickey Maus?
Ja, zack, und was Neues beginnen. Einfach das Alte, wo man sich so festgefahren und festgeredet und im Kreise drehend, meandernd, irgendwie immer um dieselbe Grütze dreht, einfach mal sagen, halt, stopp, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Wir machen das jetzt mal vor in unserem Podcast, kann man übertragen auf Systeme.
Bei halt, stopp, muss ich immer an diesen lustigen Spruch
denken. Halt, stopp, jetzt rede ich.
Das ist auch gut. Ja, nee, eher so dieses, halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau, Differenz.
So, jetzt hören wir mal den Alltagsschnipsel. So Jens, wir sitzen hier vorm virtuellen Kaminfeuer. Es ist Samstag früh. Ja, du hast noch gar keinen Kaffee. Du musst
Kaffee machen. Was hier knistert, ist das Kaminfeuer, falls man das hört.
Genau, und man hört vielleicht auch die Kaffeemaschine im Hintergrund brummen. Und du erzählst gerade ein bisschen Geschichten, weil du warst gestern Abend auf einer Überraschungsparty.
Ja, das war echt schön.
Einem unserer treuesten Hörer.
Genau, ich war bei der Überraschungsparty für Tommy. Hallo Tommy in Wismar.
Wir grüßen dich.
Ja, weil Tommy hatte gestern so einen Abschied von der Arbeit, weil seine Stelle, wo er arbeitet, wo er seit Jahrzehnten arbeitet, die schließt zum 31.12. Und er ist jetzt auch in so einem Alter, wo er in Pension gehen darf und geht dann auch in Pension, vielleicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und es war echt schön, da waren nach ungelogen 30, 40, vielleicht sogar 50 Leute aus verschiedenen Jahrzehnten, die von ihm Abschied nehmen wollten. Und er war sehr gerührt. Das war echt
schön. Also Abschied aus dem Berufsleben.
Abschied aus dem Berufsleben. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Mhm. Und eine Sache war wirklich witzig.
Und viele ehemalige Azubis auch von ihm, oder?
Und viele ehemalige Azubis, die er alle irgendwie begleitet hat auf dem Weg irgendwie in die Medien, die jetzt alle irgendwas machen mit Medien. Und irgendwie, was sich so durchzog als roter Faden, war Tommys Kabelschule.
Tommys Kabelschule.
Weil bei Tommy konnte man lernen, wie man Kabel richtig aufhaut. Ich muss gestehen, ich wusste das nicht. Für mich war das neu. Ich habe gestern
gelernt,
wie man Kabel richtig aufrollt.
Wie macht man das denn? Kannst du das mal zeigen?
Also eigentlich müsste Audio Tommy das jetzt hier erklären. Ja. Aber also man nimmt das eine Kabelende so ungefähr so 10 cm nach dem Kopf locker zwischen Daumen und Zeigefinger in die Hand.
Kannst du mal da aus der Schublade das HDMI-Kabel holen?
Ja,
ich möchte das mal sehen.
Ja.
Ich hatte in Bad Schwalbach bei der Stille Heldengala auch einen Jugendlichen, der hat so eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungstechniker. Der hat auch immer versucht, uns zu zeigen, wie das mit den Kabeln geht. So, das, du hast jetzt
also
hier
eigentlich ist das zu kurz dafür. Wir reden normalerweise über Kabel, die so 10 Meter lang sind oder so.
Ah, okay. Also du hast jetzt ein Kabel.
Locker in die Hand, ja?
Ah, ja.
So, und dann nimmt man mit der anderen Hand, schwingt man das so rum, sodass es sich ganz natürlich, ohne jede Spannung,
natürlich,
zu einem Kreis fügt.
Bei uns ist es mehr ein Ei. Wahrscheinlich, ja, weil wir es so oft falsch...
Weil ich das immer falsch mache. Deswegen.
Ja.
Ich hätte bei Tommy in die Kabelschule gehen müssen.
Dann wäre das ganz natürlich gewesen.
Dann macht man das weiter, soweit, bis sich das Kabel nahezu aufgerollt hat. Und jetzt kommt's. Jetzt drückt man das so zusammen.
Ja, in der Mitte drückst du es zusammen, sodass es eine 8 wird.
Genau, und jetzt kann ich das hier so rumschwinge.
Und dann wickelst du das so rum. Ah ja.
Und jetzt mache ich das noch einmal hier so,
so
durch.
So durch wie so
und
eine Art Knoten.
Und jetzt kann ich das bei einem großen Kabel irgendwo hinwerfen. Und es geht nicht auseinander und ist nicht kaputt.
Das, ich bin ein bisschen beeindruckt.
Ja, ne?
Soll ich dir mal sagen, wie meine Anschiss-Kabelschule, wie ich das immer mache?
Ja.
Bei hier bei unseren ganzen Ladekabeln. Man hat ja heutzutage keine großen Kabel mehr, sondern nur noch 10 Trillionen Ladekabel. Warte, nimmt das Handy überhaupt noch auf? Ja. Wir nehmen übrigens den Alltagsschnipsel mit dem Handy auf. Guck mal, also, ich habe hier das Ladekabel, ne?
Ja.
Es ist jetzt erstmal verknotet.
Ja, das ist das Problem.
Aber das muss man
das
ganz...
Das darf nicht passieren.
Genau, man muss das ganz locker...
Davon geht es nämlich kaputt.
So, und dann nehme ich das auch so locker und dann wickel ich das auch ganz locker um meine Finger rum.
Ums Handgelenk oder so ähnlich.
Nee, Handgelenk.
Um alle vier Finger.
Jetzt ist der Vorführeffekt.
Alle vier Finger außer dem Daumen.
Also ich wickel das so rum, aber ganz locker, nicht mit Stress. Und dann nehme ich das letzte Ende, ja, weil wenn ich es jetzt loslasse, weil dann schlinge ich das nämlich auch, dann webe ich das einmal so rum.
Ja,
auch und dann gut. Hält es auch sozusagen.
Ja.
Guck, dann kann man es so
hinlegen. Lifehack.
Lifehack. Genau. Antjes Kabelschule meets Tommys Kabelschule.
Genau.
Große und kleine Kabel sinnvoll zusammenrollen.
Ja.
So, und Tommy, du kannst hier sehr sicher sein. Jens, dreh dich mal um, was liegt hinter dir auf der Sofalehne?
Tarot.
Das Tarot liegt hier. Also ja, vielleicht, genau, wenn wir die Hauptaufnahme dieses Podcasts machen, noch eine Karte für deine Zukunft ziehen.
Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Das machen wir jetzt.
Weil Tommy liebt Tarot.
Er liebt Tarot.
In Anführungsstrichen. Genau. Das ist aber sein großer Kritikpunkt an unserem Podcast, wenn wir mal wieder Tarot legen.
Wir legen ihm gleich mal eine Tarotkarte. Ja. Jetzt, ja.
Ja, jetzt sofort nach dem Alltagsschnipsel?
Nach dem Alltagsschnipsel.
Na dann, seid gespannt.
So, das war jetzt der totale Themenmix. Aber weißt du was, wir brauchen jetzt ein Tarot.
Ich hole das Tarot und
du holst das Tarot.
Du gehst noch mal kurz auf die Kabelschule ein, während ich das Tarot hole.
Aber auf die warum soll ich auf die Kabelschule eingehen? Das haben wir doch jetzt gerade gesendet hier.
Ja, weil ich das Tarot holen muss.
Ach so, na gut. Antje holt das Tarot und ich muss das hier über... Brücken. Also Tommy, wir legen jetzt für dich ein Tarot, obwohl du nicht mal danach gefragt hast. Ich weiß gar nicht, ob das politisch überhaupt korrekt ist, ob man Menschen Tarot legen darf, ohne dass sie darum gebeten haben. Noch dazu, wenn sie Tarot gar nicht so mögen. Aber wir machen das jetzt mal für dich. Und wenn es total scheiße ist, dann schneiden wir es raus.
Wenn es eine blöde Karte ist, meinst du?
Ja. Aber so. Es gibt ja beim Tarot keine blöden Karten.
Nö, eigentlich nicht.
Also Tommy, wir fragen jetzt im Grunde, was, was fragen wir denn? Das Universum?
Erstmal muss ich gucken, ob ich hier aus Versehen diese anderen Karten rausgeholt habe, die gar nichts...
Was für andere Karten?
Na, hier ist eine Karte drin, da steht drauf...
wie das Tarot heißt.
Wie das Tarot heißt und wer das...
Ja, wenn wir die ziehen, dann ziehen wir nochmal ein.
Ja, aber dann ist ja das ganze Tarot ad absurdum geführt. Was will das denn diese Karte dann sagen? Na gut, nehmen wir mit in Kauf.
So, wer mischt?
Oh, da, ich habe sie gefunden. Ich habe sie schon aus dem Tarot.
Ja, okay. Wer mischt?
Du, weil du Tommy kennst. Denk mal ganz intensiv an Tommy.
Ja.
Tommy, exklusiv für dich.
Wir mischen jetzt...
Deine Zukunft.
Deine Zukunft in einer Karte.
Also jetzt, das ist, wir werden sehen, ob es die nahe Zukunft ist oder ob es eher so einen großen Zeitraum ist.
Willst du ziehen?
Ja, ich ziehe. Nee, man muss das mit der linken Hand machen, Jens.
Ach, scheiße. Muss ich das alles nochmal mischen?
Nein, alles gut. Mischen kann man ja nur mit beiden Händen. Aber ich mache das jetzt hier ganz liebevoll. Mache ich so einen Fächer.
Und ich ziehe? Oder
ich ziehe. Unter den Ablesedienst, der da war und uns nicht erreicht hat. Da musst du dich auch noch drum kümmern, Jens.
Ja, das stimmt.
So, und jetzt muss ich hier die Energien aufnehmen und mal fühlen. Ich mache das jetzt extra, Tommy, für dich. Ich fühle die Energien.
Ja, Tommy.
Du kennst dich ja aus mit Tonwellen. Du hast das auch mit Energiewellen vom Tarot. Aha, Tommy. Wie heißt er eigentlich mit Nachnamen? Darf man nicht sagen, ne?
Nee, das möchte... Also ich weiß natürlich, wie er heißt, aber das sage ich jetzt hier nicht. Aus Datenschutzgründen.
Mhm. Hast du daran gedacht, an seinen Nachnamen, damit die Energien auch zugewiesen werden können?
Mhm.
Gut.
Mhm.
Die... Ist es.
So, wollen wir mal sehen. Okay, Tommy, die Karte, die wir für dich gezogen haben, lautet Königin der Scheiben. Also ist schon mal erstmal weiblich, aber ist das, muss man das gendern irgendwie?
Nein, nicht zu verwechseln mit der Königin der Scheiben.
Ah, Antje.
Ja, nein, Königin
also
der Scheiben.
Königin der Scheiben.
Wir gucken mal nach. Ich glaub,
was kann diese Karte?
Was mit Geld. Scheiben haben immer, ist was mit Münzen.
Aha, es geht um Geld.
Und Königin der Schlange. Guck mal, die habe ich selber mal gezogen. Ich habe hier noch einen Sticky drin. Und zwar im Dezember 2012 habe ich diese Karte mal gezogen.
Im Dezember 2012 hatte Antje diese Karte
gezogen. Das war damals mein Schlüssel.
Und jetzt im November 2025 haben wir diese Karte für dich gezogen.
13 Jahre später.
Zurücklassen der mühevollen Vergangenheit, erholen, ausruhen, genießen. Ja, pass auf, ich lese mal vor, ja? Das passt schon. Die Königin der Scheiben hat den mühsamen Weg durch die Wüste, das ist der Hintergrund der Karte, durch die Wüste beendet, ist natürlich auch im übertragenen Sinne, und ist jetzt in eine grüne und fruchtbare Landschaft gelangt. Sie sitzt ruhend auf einer mächtigen Ananasfrucht, na gut, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber nachdenken, genießt die erquickende Oase und hat Zeit, auf den langen, mühsamen Weg zurückzuschauen. Der Kristallstab und die geschwungenen Hörner auf ihrem Kopf deuten auf die Klarheit ihrer erweiterten Wahrnehmung.
Nee, so. Das können wir mal hier ausblenden. Geh mal auf den Hinweis.
Ja, Hinweis. Du hast eine Durststrecke hinter dir und bist jetzt in eine fruchtbare Umgebung gelangt. Du kannst jetzt ausruhen und dich dir selbst und deinen körperlichen Bedürfnissen widmen. Ich weiß zum Beispiel, er trinkt sehr gerne guten Whisky, Richtung fruchtig.
Also Richtung fruchtig, dann Ananas, Ananas-Whisky.
Die Ananas ist im Grunde ein Whisky-Fass.
Glas. Ja. Ja, Fass ist richtig.
Fragen. Auf welche Weise hast du dich selbst vernachlässigt? Mhm. Gestattest du es dir, dich auch einmal zu verwöhnen, zu pflegen und zu genießen? Okay, also das heißt, du darfst jetzt mehr Zeit sozusagen für dich selbst haben. Anregung: Schenke deiner Gesundheit und dem Wohlergehen deines Körpers mehr Aufmerksamkeit als bisher. Ja,
ja, passt.
Also ich finde, das ist nicht schlecht, also weil irgendwie passt das zur Lebenssituation wie immer. Mhm. Tarot passt einfach immer. Also man könnte jetzt auch zusammenfassen, die Karte sagt, chill mal und genieß dein Leben.
Gut. Tommy, weißt du,
es war uns ein Vergnügen, dir eine Tarotkarte zwischendurch zu legen.
So, jetzt packe ich das hier weg. Jetzt, ich muss auch gleich los.
Du musst
los.
Jetzt zur Arbeit, obwohl Samstag ist.
Ich gucke nochmal auf meinen schlauen.
Achso, vielleicht sollte ich mich mal entschuldigen, dass wir 14 Tage später sind mit unserem.
Du musst dich nicht entschuldigen, Jens. Alle.
Wir tun unser Bestes, aber manchmal reicht es nicht.
Ja, und
manchmal,
wenn wir richtig Milliardäre wären durch diesen Podcast, würden wir auch regelmäßig kommen. Aber es klappt ja immer noch nicht mit der Elbphilharmonie. Obwohl wir schon alle unsere Outfits haben. Jens, ich fahre jetzt los und ich würde dich um Folgendes bitten.
Ja.
Ganz liebevoll.
Ja.
Kannst du ein bisschen Haushalt machen? Weil.
Ach so, ich wollte jetzt abgammeln.
Nee, Jens. Wir
ich dachte,
müssen
ich
das
habe sch- heute frei.
Nee, wir was, müssen das was, schon was auch ein bisschen machen? Gerecht machen. Also, du musst bitte Müll
raus. Satz fängt schon so an.
Du musst. Bitte.
Na gut, Müll kann man machen, der müffelt schon.
Müll, ja, weil der müffelt sehr. Hm. Ich habe gestern schon Badezimmer gemacht und ich habe hier die Dingsi-Bumsi sauber gemacht, hier die Espressomaschine und so.
Ja, schon mal schön.
Was noch schön wäre, ist, ich habe beim letzten Mal habe ich Wasser geschleppt und Pfandflaschen und sowas alles weggebracht. Das wärst du jetzt dran. Ja. Und guck mal da um die Ecke,
Altpapier. Altpapier?
Muss auch bitte raus.
Altpapier. Erinnert mich an. Hast du manchmal auch so komische Querverbindungen im Kopf?
Ja, andauernd, Jens.
Es
Falls
gab
man
mal,
diesen Podcast kennt, der weiß meine komischen Querverbindungen.
Ich hatte, es hat mich plötzlich durchzuckt im Kopf. Es gab mal so ein Pionierlied in der DDR zum Thema Altpapier.
Es war nicht alles schlecht in der
DDR.
Nee,
das kennst du nicht, weil du ein Wessi bist. Soll ich dir das mal singen?
Ja, es gab Lieder zum Altpapier.
Ja, es gab Lieder, es gab ein Lied zum Altpapier. Mhm. Nach meiner Erinnerung war das so eine komische Kombo. Ich glaube, das Wort trifft es auch ganz gut. Das war keine Band, das war eine Combo. Die hießen MTS, Mut, Tatendrang, Schönheit. Ich glaube, die waren das.
Das könnte auch ein Titel von uns sein.
Ja.
Der Untertitel der Mangelwirtschaft, Mut, Tatendrang, Schönheit.
Naja, ist schon vergeben.
Oder Kernsanierung Podcast.
Naja, und pass auf, und die hatten so ein Lied, das wir als junge Pioniere gesungen haben, wenn wir Altpapier gesammelt haben. Weißt du, was das heißt, Altpapier sammeln?
Nein, also nee, wieso?
Na, wir
also,
hatten so Pioniernachmittage.
Ich kenne nur Altkleider sammeln.
Pioniernachmittage und dann haben wir uns da gesammelt als Klasse mit blauen oder roten Halstuch, je nach Altersgruppe. Und dann sind wir durch die Häuser gegangen, haben geklingelt bei den Leuten und nach Altpapier gefragt. Und das haben wir gesammelt und das haben wir abgegeben in Altpapier Sammelläden, die gab es so, Sammelstellen. Und dann hat man, dann wurde das so gebündelt auf eine Waage gelegt und dann bekam man Geld dafür. Also du bekamst dann für so ein Packen Altpapier, was weiß ich, 50 Pfennig.
Und hast du das behalten oder ging das in
Nein, das ging entweder in die Klassenkasse für eine Klassenfahrt oder es wurde gespendet, zum Beispiel aus Solidarität für die Kinder in Chile oder so ein Zeug.
Okay, gut.
So, ja, ich singe, ja.
Oh Gott, du singst.
Ich versuche, ja, pass auf. Aber nicht lachen.
Nein, ich freue mich nur.
Das Lied ging so. Haben Sie nicht noch Altpapier? Liebe Oma, lieber Opa, Klingelingeling, ein Pionier. Klingelingeling, steht hier ein Roter. Haben Sie nicht noch Altpapier? Flaschen, Gläser oder Schrott? Bitte, 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 geben Sie es mir, sonst holt sich's die FDJ.
Ich fände es auch schön, wenn man eine Variante singt mit dem Blauen. Mit dem blauen
Mit dem Pionier. Blauen Halstuch, ja.
Ja, mit dem blauen Pionier. Das fände ich, hätte so eine schöne Doppeldeutigkeit.
Ach so, okay, ja.
Ja, das ist ja sehr
komisch,
schön. Heißt das Lied? Ich guck mal, ob wir, weil dann können wir das in unsere Playlist packen.
Das heißt, das müsste heißen, haben Sie nicht noch Altpapier?
Haben Sie nicht noch Altpapier?
Und das ist doch komisch, dass ich manchmal mich nicht erinnern kann, wie einzelne Menschen heißen, auch wenn ich sie gut kenne, aber dass so eine Lieder in meinem Kopf bleiben, die sind irgendwie meiner DNA. Gibt's
auch das Lied, haben Sie nicht eine Braut für mich? Das ist es nicht, ne?
Nee.
Haben Sie nicht noch...
Altpapier?
Noch Alt...
Denkst du, das gibt's bei Spotify?
Altpapier? Ja, gibt es.
Nein, das gibt's bei Spotify.
Doch, doch.
Und ist das MTS oder
wie haben das? Sie nicht noch Altpapier? Ich habe jetzt Angst, dass
nicht raufklicken aus Rechtsschutz.
Warte mal, ich guck mal, warte ganz schnell. Der PHK Liebknecht.
Ach so, na gut, das singen Potsdam. Welche. PH ist Pädagogische Hochschule.
Ah ja.
Na gut, also es gibt
Singeclub Manifest. Das ist der Singclub Manifest.
Der Pädagogischen Hochschule Potsdam, ja.
Seid bereit. Allzeit bereit, immer bereit. Die schönsten Pionierlieder gibt es.
Aber ich habe gerade gesehen, da im Impressum, es ist von Kurt Demmler. Das ist ein anderer Komponist. Dann ist es nicht von MTS. Kurt Demmler war auch so ein DDR-Liga-Macher.
Naja, auf jeden Fall packe ich in unsere Spotify-Kernsanierungs-Playlist. Genau. Den Link dazu findet ihr. Das ist eine wunderbare Überleitung zum Outro, Jens.
Ja.
Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ihr könnt uns ja dann auch sozusagen, also ihr könnt mal die Shownotes lesen, weil wir machen uns eigentlich immer sehr viel Mühe, da lustige, unterhaltsame kleine Shownotes zu fabrizieren.
Okay, na dann, Outro. Vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt. Und ihr wisst ja, immer zum Monatsersten, außer wir sind säumig für diesen Monat, immer zum Monatsersten gibt es die nächste Folge auf die Ohren.
Säumig ist ja auch ein schönes Wort. Du bist so ein bisschen auf DDR-Slang gerade aus, oder?
Ist das DDR? Säumig?
Säumig, ich glaube schon. Oder Behördendeutsch kann auch sein.
Okay. Also ich sage unter Gremienvorbehalt. Also eventuell gibt es zum Monatsersten die nächste Folge auf die Ohren.
Ja, und wir feiern Weihnachten 2025 im Haus.
Scheiße, da wollten wir auch noch drüber reden. Das machen wir im nächsten Podcast.
Dann ist schon Weihnachten 2025.
Nein, wir müssen ja den nächsten eigentlich zum 1. Dezember liegen.
Na, ob wir das, guck mal, heute haben wir den 15. November. Das heißt ja, wir müssen ja schon gleich wieder Themen haben. Wir können das ja auch wie gute Deutsche machen.
Was denn?
Wir können einfach schon in 2 Wochen wieder ein bisschen weiter jammern. Und uns selbst bemitleiden in unserer Gesamtsituation.
Also wir schweifen schon wieder ab. Wir wollten jetzt einfach das Outro machen.
Ja, weil mehr über uns und das Hausprojekt und das Jammertal, in dem wir uns befinden seit Monaten schon, findet ihr nicht nur hier, indem ihr uns zuhört, sondern auch auf Instagram und Facebook. Da ist das Ganze in bunten Farben und Bildern untermalt. So, und ihr könnt uns gerne eure Kommentare da lassen, könnt euch ebenso ausheulen, auskotzen, mit uns mitleiden, uns Mut machen.
Und ihr findet uns unter Kernsanierung-Podcast, also bei Insta und Facebook.
Jens, das weiß aber jetzt schon der Bruch.
Naja, aber du hast das nicht vorgelesen. Also dann habe ich das versucht ja zu kitten. Kernsanierung-Podcast aufrufen. Und ihr unterstützt uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, an eure Freunde weiterempfehlt oder uns mal ein Like oder eine Rezension auf eurer Podcast-Plattform dalasst.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis gleich.
Tschüss.
Jens.
Du warst am Ende so ein bisschen unkonzentriert.
Ja, ich war die ganze Zeit schon unkonzentriert.
Weil du daran denkst, dass du jetzt zur Arbeit musst oder was? Ja, tut mir leid für dich. Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen.
Aber ich liebe meine Arbeit.
Ja, aber es ist Samstag am frühen Nachmittag und du musst jetzt zur Arbeit.
Ja.
Aber ist gut, wenn du sie
liebst. Und du machst den Haushalt. Also wenn ich die Wahl habe, arbeite ich mit Jugendlichen.
Kennst du da noch dieses Lied von Johanna von Kotschian? Das bisschen Haushalt ist doch nicht so schlimm, sagt mein Mann.
Was hast du gesungen? Ist doch nicht so?
Nicht so viel, also ist doch nicht so schlimm.
Ist doch nicht so
Johanna von Kotschian.
Kann ich auch in die Playlist
haben wir
packen.
In meiner Kindheit in der ZDF-Hitparade heimlich gehört im Westfernsehen. Die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck kennen junge Menschen auch nicht mehr.
Packe ich auch in die Playlist. Ach nee, jetzt habe ich zu meinen Lieblingssongs, wollte ich
nein,
nicht.
Um Gottes Willen.
Ah, ist nicht mein
nicht
Lieblingssong.
Zu deinen Lieblingssongs
nein.
Bei Spotify. Kann man das rückgängig machen?
Ich weiß nicht, ist auch nicht
oh
so schlimm.
Oh mein Gott, doch, das
ich
ist
ganz
schlimm.
Ich gehe mal da drauf und muss ich schnell stoppen und dann muss ich sagen, ich will das in die Playlist
Du willst
packen.
Das nicht mehr hören, aber
Guck
in die
mal,
Playlist
mal, wie die
packen.
Aussieht, ist das KI generiert?
Nein, die sah so aus. Die sah aus wie KI generiert.
Ach du Heiland.
Aber das war jetzt nicht böse gemeint gegenüber
Nein,
der Frau, sondern gegenüber dem
nicht.
Plattencover.
Weil die sehen doch heutzutage, es gibt doch ganz viele KI-generierte Songs, die sehr...
Und die orientieren sich offensichtlich alle ein bisschen an solchen Bildern, wie so wie diese Schallplatte aussah mit Johanna von Kotschian.
Mhm. Ja. Interessant, das bisschen Haushalt, Jens. Also du machst ein bisschen
okay,
Haushalt.
Los geht's. Das bisschen Haushalt macht sich
nicht.
Von allein, sagt mein Mann, oder?
Jens, du hast...
Was habe ich?
Nichts. Ich sage nichts.
Schweißflecken jetzt schon?
Ja.
Ich habe noch gar nichts getan. Jetzt habe ich schon Schweißflecken.
Wir brauchen wieder Deo. Kannst du noch einkaufen gehen?
Oh,
kannst
ja.
du dir das merken? Ich
ja,
packe
natürlich.
Meinen Koffer und packe ein Deo ein.
Hm? Ist gut.
Ich schreibe dir gleich noch eine Einkaufsliste.
Schreib mir mal eine WhatsApp dazu.
Sag mein Mann.
Over and out.